Ja, liebe Geschwister, wir hatten heute, wie gesagt, oder haben heute ein vollgestopftes Programm. Aber ich denke, es lohnt sich allemal, sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Ich weiß ja selber, wie es ist, aber wir sollten es uns vielleicht tatsächlich abgewöhnen, während dem Gottesdienst dann immer auf die Uhr zu gucken, ne? Wie lange geht es noch und so weiter und so fort. Ich weiß es ja. Aber wenn ich bedenke, wie viel Zeit sich der Herr für uns genommen hat in unserem Leben und sich tagtäglich nimmt, bis hin ins Ziel, bis in die Herrlichkeit, ja, da sollten auch wir bereit sein, nicht nur sonntags mal eine Stunde hier zu sitzen, um uns die Zeit zu nehmen im Rahmen des Gottesdienstes, sondern auch weit, weit, weit darüber hinaus, auch im Alltag, ne? Für die Gebete und so weiter und so fort. Aber das nur mal am Rande. In der Einleitung, da haben wir ja den Text hier aus dem Lukas-Evangelium gelesen, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und da geht es eben um die Heilung der 10 Aussätzigen. Und ich möchte nun mit Ihnen eben hier so, ja, die darin geschilderten Begebenheiten jetzt noch so ein wenig im Einzelnen auch betrachten. Aber bevor ich das tue, darf ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns heute hierher geführt hast und dass wir diesen Gottesdienst im Aufblick auf dich begehen dürfen, Herr. Wir danken dir für das Erntedankfest, für das anschließende Abendmahlfest, Herr, auch für die Einsegnung, ja, und für diese Gemeinschaft mit dir, Herr, für dieses große Vorrecht, dass wir wissen dürfen, du bist ein lebendiger Gott, du bist gegenwärtig, du bist hier. Und so bitten wir dich, Herr, ach, nimm doch alles Störende hinweg, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern dass wir uns konzentrieren auf diese Gemeinschaft mit dir. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Lukas Kapitel 17, Vers 11. Lukas Kapitel 17, Vers 11. Und es geschah, als er, also der Herr Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Also geografisch betrachtet befindet sich der Herr Jesus jetzt also von Galiläa kommend, das ist überwiegend so die Gegend um den See Genezareth, auf den Weg nach Jerusalem in Judäa. Und der direkteste und kürzeste Weg, ja, der führte nun einmal durch Samaria. Samaria aber war ein Gebiet, ja, um das die Juden, und zwar insbesondere die religiösen Juden, ja, am liebsten einen weiten, weiten Bogen gemacht hätten und auch gemacht haben, da man mit diesem sogenannten Mischvolk der Samariter absolut nichts zu tun haben wollte. Ja, eher war man bereit, einen großen Umweg über Jericho in Kauf zu nehmen, als durch Samaria zu reisen. Der Jesus jedoch hatte damit offensichtlich weniger Probleme, was wir auch aus anderen Begebenheiten erfahren. Denken wir nur an die Begegnung mit der Frau am sogenannten Jakobsbrunnen. Diese Begegnung hat sich ja auch in Samaria ereignet und wodurch dann letztlich auch viele, viele der Samariter zum Glauben an den Herrn Jesus kommen durften. Nachzulesen in Johannes Kapitel 4. Aber zurück hier zu unserem Geschehen und der Begegnung mit den 10 Aussätzigen. Vers 12, Lukas Kapitel 17, Vers 12. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Lukas, im Übrigen der einzige der 4 Evangelisten, der über dieses Geschehen berichtet, Lukas verrät uns jetzt nicht, wo genau diese Begegnung stattgefunden hat. Er nennt das Dorf nicht bei Namen. Ob jetzt noch in Galiläa oder bereits in Samaria, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall in diesem Grenzgebiet. Letztlich spielt das aber auch gar keine Rolle, wo sich das hier alles abgespielt hat, denn viel, viel wichtiger ist vielmehr, was sich in diesem Dorf ereignete und was daraus entstand. Es geht um 10 Aussätzige, die von Ferne stehen blieben, so heißt es hier. Und tatsächlich war es ja so, dass Aussätzige ja zugleich auch Ausgestoßene waren, ja, und somit auch außerhalb des Dorfes sich haben aufhalten müssen. Und das entsprach sogar dem mosaischen Gesetz. So heißt es beispielsweise im dritten Buch Mose, Kapitel 13, ich lese uns das, dritte Buch Mose, Kapitel 13, da gibt es umfangreiche Vorschriften in Bezug auf Unreinheit und Aussatz. Ich lese mal nur einen Vers und da heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 46, solange der Aussatz an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Und jetzt kommt's. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Also dieses für uns vielleicht im ersten Moment unbarmherzige Verhalten, ne, die Aussätzigen auszustoßen und zu meiden, ist also zunächst einmal durchaus verständlich und sogar gesetzeskonform. Die Dorfbewohner mieden jeden Kontakt zu den Aussätzigen, zumindest in der Regel, nicht zuletzt natürlich auch zum eigenen Schutz. Und folglich müssen wir ja jetzt auch nicht mit erhobenem Zeigefinger, ne, auf diese Bewohner zeigen oder meinen, denen noch eine Moralpredigt halten zu müssen, wegen deren unbarmherzigen Verhalten. Oh nein. Denn unabhängig von Zeit, Kultur und Gesetz ist deren Verhalten durchaus nachvollziehbar. Und mal ehrlich, hätten wir nicht ebenso gehandelt und versucht, den Aussätzigen aus dem Weg zu gehen? Der Herr Jesus aber, und das gilt bis heute, liebe Geschwister, der Herr Jesus, er nimmt sich Zeit und er nimmt sich dieser Menschen an. Ja, er nimmt sich auch derer an, die in der Gesellschaft nicht so angesehen sind. Denen, die wenig bis nichts zum Bruttosozialprodukt beitragen und denen, um die auch wir gerne einen weiten Bogen machen würden. Und ich finde das schlichtweg grandios, wie anders doch der Herr Jesus auch denkt, handelt und spricht. Und es bei ihm tatsächlich kein Ansehen der Person gibt. Ob Mann oder Frau, ob Familie mit 5 Kindern oder alleinstehend, ob Inländer oder Ausländer, ob Jude oder Araber, jedem gilt der Ruf Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jedem gilt das Angebot des Herrn. Kommt her zu mir, all ihr, die ihr mühselig und beladen seid. So werde ich euch erquicken, so werde ich euch Ruhe geben. Ja, Gott sei Dank ist unser allmächtiger Herr und Gott so ganz, ganz anders als wir. Denn ansonsten säßen wir heute Morgen nicht hier als begnadigte Kinder Gottes, sondern wir lägen womöglich noch im Bett, wir befänden uns beim Frühschoppen oder was auch immer, als gebundene Sklaven des Teufels. Und wir sehen auch daran, an diesem Unterschied, dass Gott eben so ganz anders ist als wir, auch daran sehen wir den großen Unterschied zu all den Göttern, die sich die Menschen in ihren Religionen auserkoren haben. Ja, da gibt es einen Gott, dem alles egal ist. Einen Gott, der in seiner Willkür mal so und mal so handelt. Götter, die uns jeden Wunsch von den Augen ablesen und uns ansonsten zum Glück in Ruhe lassen. Götter, die sich einen Teufel um uns scheren. Und einen Gott, der zum heiligen Krieg aufruft. Götter, die letztlich nicht anders sind als wir. Was auch nicht weiter verwundert, da wir ja diese Götter geschaffen haben. Ich aber glaube an einen Gott, der mich geschaffen hat. Und folglich auch viel, viel größer, allmächtiger, erhabener, majestätischer, gütiger und liebevoller ist, ja ebenso ganz anders als ich. Der aber will, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Der Herr Jesus, der Mensch gewordene Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Er begegnet diesen Aussätzigen in einer Liebe, Hinwendung und Güte, wie er auch dir und mir einst begegnet ist und immer noch begegnen möchte. Der Herr Jesus, er schaut nicht einfach weg, als er diese Männer sieht. Und er tut auch nicht so, als hätte er nichts gehört. Es erfolgt kein verstohlener Blick in die andere Richtung und er entschuldigt sich auch nicht wegen Überbeschäftigung, chronischer Lustlosigkeit und Ansteckungsgefahr. Oh nein, er bleibt stehen. Das heißt, er nimmt sich Zeit. Ja, er spricht diese verachteten und unreinen Geschöpfe sogar an und hört denen zu. Und das, obwohl er doch eine eminent wichtige Passion zu erledigen hat und genau weiß, das wird eine recht einseitige Angelegenheit werden. Die werden mir doch nichts zu bieten haben. Die wollen ja nur was. Mir bringt diese Begegnung absolut nichts. Reine Zeitverschwendung, würden wir denken. Eine Begegnung ohne jeden Nutzen. Da hätte man genauso gut im Bett bleiben können. Und lesen wir nur, wie es weitergeht. Vers 13. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Seht ihr? Habe ich doch gleich gesagt. Die wollen nur was. Geistliche Bettler, stören Friede und Schmarotzer, die einem Zeit und Nerven rauben. Aber halt, ist dieses Flehen und dieses Schreien, ja, sie erhoben ihre Stimme, nicht vergleichbar unserer Gebete? Ja, wann haben wir eigentlich das letzte Mal so inbrünstig gebetet, ja? Oder wenn wir beten, bitten und flehen, ja, sind wir dann auch störend, Friede, Schmarotzer und Egoisten? Jedenfalls, und das macht mir Mut, verhallt dieses Flehen der Aussätzigen nicht. Und wohl dem, ja wohl dem, der noch zu Gott schreit und bei ihm um Erbarmen bittet. Und Gott fordert den Menschen ja sogar gerade dazu auf, ja, Psalm 50, Vers 15, ruft mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Wann haben wir das letzte Mal zu Gott geschrien und nicht einfach nur so etwas dahergeplappert? Und wann haben wir Gott zuletzt die Ehre erwiesen? Durch unsere aufrichtigen Gebete. Die Aussätzigen hier aus unserem Text, ja, die wussten sehr wohl, wer sich da ihnen naht und zu wem sie ihre Stimmen erheben. Sie sprechen ihn ja sowohl mit seinem Namen Jesus als auch mit seinem Titel Meister bzw. Rabbi an, was so viel bedeutet wie Lehrer. Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Ja, diese Aussätzigen hatten ganz offensichtlich schon viel von Jesus gehört. Von all seinen Reden, Wirken und seinen Wundern. Und so kommen diese jetzt auch mit einer entsprechenden, ja, sehr großen Erwartungshaltung. Eben mit der Erwartung, dass auch ihnen der Herr Jesus helfen wird. Sich ihrer erbarmt und heilt. So wie er es bereits zuvor anderen gegenüber getan hatte. Und diese Bitte um Erbarmen verdeutlicht auch die große Not, unter derer die Aussätzigen litten. Ja, hier geht es nicht einfach nur um Heilung von einem körperlichen Gebrechen, sondern diese Aussätzigen, sie waren ausgestoßen, sie waren von ihren eigenen Familien getrennt, sie waren vertrieben von Haus und Hof, ausgeschlossen von jedem Gottesdienst, von der Synagoge und dem Tempel, ohne Arbeit. Ohne die Möglichkeit, ja, auf dem Markt frisches Obst zu kaufen und praktisch ohne jeden sozialen Kontakt. Ja, und deren Aussatz war vielleicht sogar unheilbar. Wir wissen es nicht. Es gab verschiedene Stufen des Aussatzes. Aber ob so oder so, können wir nur sagen, ausweglos geht's wohl nicht, wie die Situation oder wie der Umstand an Aussatz erkrankt zu sein. Und das macht diese verzweifelte Bitte um Erbarmen mehr als verständlich. Und dieses Gebet, diese Bitte, ja, sie stößt auf offene Ohren, und zwar bei dem, der ein ernstlich Gebet erhört. So wie es im Jakobusbrief geschrieben steht, in Kapitel 5, Vers 16, Jakobus Kapitel 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, ganz offensichtlich fühlt sich Jesus nicht gestört, wenn wir ihm in Gebet anrufen, wenn wir ernstlich und aufrichtig um seine Hilfe und um seinen Beistand bitten. Er hört nicht nur, sondern er nimmt sich auch noch die Zeit, um sich unserer Anliegen anzunehmen. Ja, du bist vor Gott keine anonyme Nummer, die mal so schnell abgefertigt wird, sondern du bist eine bei Gott mit Namen bekannte Person. Und auch dir gilt dieser Aufruf aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Aber wie geht es hier weiter? Vers 14, Lukas 17, Vers 14. Und als er sie sah, also als der Jesus die Aussätzigen sah und natürlich auch hörte, und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Ich finde das einfach herrlich. Da bei der Bundeswehr, da haben wir immer gesagt, ne, kurz, knapp, falsch, egal. Aber hier ist es zwar auch kurz und knapp, aber keineswegs egal. Ja, welch eine Wirkung und was für ein Ergebnis ist mit diesen knappen Worten des Herrn Jesus, mit diesem einen Satz verbunden. Während sie hingingen, wurden sie rein. Der Jesus, er verliert gar nicht viele Worte. Und so ist bis heute das Wort Gottes klar, wahr, deutlich und rein. Ja, die Bibel, sie eignet sich wirklich nicht zum Philosophieren. Und wenn geschrieben steht, wie in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, ja, es ist den Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den sie gerettet werden können, als einzig und allein der Name Jesus Christus. Ja, dann ist dem so. Und wenn der Herr Jesus selber darüber hinaus noch sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, ja, dann muss das nicht noch ausdiskutiert werden. Kurz, knapp, deutlich und wahr. Das ist Gottes Wort. Ja, es ist alles gesagt. Du musst nur noch glauben. Hier während dieser Begebenheit, ja, da beschränkt sich der Herr Jesus auf sein Wort. Manch ein anderes Mal, da rührte er die Personen noch an, ja, oder er strich ihnen sogar noch etwas in die Augen. Und das verdeutlicht auch, dass die Handlungsweise des Herrn Jesus nicht immer gleich ist. Schon zuvor hatte der Herr Jesus einen Aussätzigen geheilt und diesen hatte er angerührt. Können wir nachlesen in Kapitel 5. Wir bleiben im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Lukas, Kapitel 5, die Verse 12 und 13. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und diese Betonung voll Aussatz lässt vermuten oder eigentlich sogar sicherstellen, dass das einer war, der an Lepra erkrankt war. Das heißt, unheilbar an Aussatz erkrankt. Voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an. Sehen wir? Hier rührte er den Aussätzigen an. Er rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Wir sehen, das Handeln Gottes im Leben eines Menschen ist individuell sehr unterschiedlich und sagt auch gar nichts über die Stellung eines Menschen aus, die er vor Gott innehat. Der eine wird geheilt. Dem anderen wird gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Für die Heilung des einen gebraucht Gott einen Arzt und für die Heilung des anderen genügt sein Wort. Des einen Gebet wird sofort erhört und des anderen erst Jahre später oder vielleicht sogar gar nicht. Gott ist souverän und so auch hier. Aber wenn wir diese beiden Wunder miteinander vergleichen, so fällt auf, dass es in beiden Fällen um den Glauben geht.
Der eine Aussätzige, den der Herr Jesus anrührte, er sprach ja: Ja, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Er hat es fest geglaubt. Du kannst es, ich glaube das. Aber er hat sich sogleich auch dem Willen Gottes unterworfen, dem Willen des Herrn Jesus, indem er ja ausdrücklich auch sagt: Herr, wenn du willst, ne? Dein Wille geschehe. Wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Das glaube ich. Und die Aussätzigen hier aus unserem Text, die der Herr Jesus nicht anrührte, diese gingen im Glauben zu den Priestern, so wie es ihnen der Herr Jesus geboten hatte. Sie diskutieren nicht, sie beratschlagen nicht miteinander, sie stellen nichts in Frage, sie verstehen auch nichts falsch, nein, sie gehen. Sie gehen so, wie es ihnen der Herr aufgetragen hat. Und hier in diesem Fall aus Lukas Kapitel 17, ja, da dürfen wir vielleicht sagen, der Gehorsam führt zur Heilung. Denn wir lesen es ja hier, dass in dem Moment, wo die Aussätzigen sich auf den Weg machen, diese von ihrer Krankheit tatsächlich geheilt wurden. Ne? Nochmals hier, Vers 14. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Ich will jetzt gar nicht auf das Thema Krankenheilung zu sprechen kommen und wir dürfen auch gar nichts Falsches daraus ableiten. Ne? Da müssen wir uns wirklich wahrlich hüten. Aber unabhängig davon ist eins gewiss und darum geht es mir. Gehorsam, liebe Geschwister. Gehorsam führt auf jeden Fall zum Segen. Nicht zur Heilung, das nicht. Wie gesagt, Obacht, ja? Nichts Falsches daraus ableiten. Aber Gehorsam führt auf jeden Fall zum Segen. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer sofort sehen und sich in unserem Leben auch nicht sogleich etwas ändert. Aber gehorsam zu sein, hat noch nie geschadet und ist zugleich eine wichtige Voraussetzung für den Glauben. Jetzt kann man sich darüber hinaus die Frage stellen, ja, ob die 10 Aussätzigen jetzt nicht nur eine körperliche, sondern auch eine geistige Heilung erlangt haben, die ja zudem auch noch viel, viel wichtiger ist. Fakt ist jedenfalls, dass der Herr Jesus hier im Gespräch mit diesen Aussätzigen kein Wort über Sünde oder Vergebung verliert. Zu anderen Anlässen, da sprach der Herr Jesus häufig, ne, geh hin und sündige nicht mehr. Oder aber er sprach sogleich die Sündenvergebung aus, noch bevor es zur körperlichen Heilung kam. Und auch daran sehen wir wieder, der Herr Jesus handelt nicht überall gleich. Und er lässt sich nun mal nicht in eine Schublade stecken. Hier in unserem Bericht wird lediglich gesagt, dass die Aussätzigen von ihrem Aussatz geheilt bzw. rein wurden. Und so glaube ich auch, dass auch heute Menschen den Segen Gottes in irgendeiner Weise erfahren und erleben können, ohne gerettet zu sein. Schon manch einer hat Gottes Gnade und Bewahrung erleben dürfen, ohne dass er im eigentlichen Sinne an Gott glaubt. Und so auch hier. Gottes Gnade, das ist die Heilung der 10 Aussätzigen. Keiner wurde davon ausgenommen. Aber wir lesen hier nichts von Vergebung. Ja, mit anderen Worten, diese 10 wurden zwar der Gnade Gottes teilhaftig, ohne jede Ausnahme, aber deswegen waren diese noch nicht erlöst. Ja, sie waren ihren Aussatz los, aber nicht die Sünde. Und interessant ist bei alledem, dass der Herr Jesus es jetzt auch nicht bei der Heilung belässt, sondern die Aussätzigen auffordert, sich den Priestern zu zeigen. Ja, und man darf sich fragen, ja, warum eigentlich? Zumal der Herr Jesus ja nicht gerade in einer freundschaftlichen Beziehung zu den Priestern stand und garantiert auch keine Provision erhalten hat. Warum? Warum schickt er die Aussätzigen zu den Priestern? Nun, zum einen entsprach dies einfach schlicht den Vorschriften des Alten oder des alttestamentlichen Gesetzes. Ja? Dritte Buch Mose, Kapitel 13, Kapitel 14 geht da detailliert darauf ein. Und der Herr Jesus, er war ja nun mal keineswegs ein Revolutionär, der sich jetzt über alle Vorschriften hinwegsetzt, sondern er war dem mosaischen Gesetz seines himmlischen Vaters stets bis ins kleinste Jota hinein gehorsam. Der Jesus, er war nicht gekommen, um das Gesetz zu brechen, sondern um es zu erfüllen. Und so konnten die Priester und die Pharisäer und auch all die anderen Juden dem Herrn Jesus ja auch nie einer Gesetzesübertretung überführen. Das ist also der eine Grund, weshalb der Herr Jesus die Aussätzigen auffordert, zu den Priestern zu gehen. Aus Gehorsam. Aus Gehorsam dem mosaischen Gesetz gegenüber. Und vielleicht darüber hinaus auch, um den Glauben der Aussätzigen zu prüfen, die ja tatsächlich erst geheilt wurden, nachdem sich diese auf den Weg gemacht haben. Aber ein weiterer und vielleicht noch gewichtiger Grund war wohl der, um das damit verbundene Zeugnis den Priestern zu verdeutlichen, dass der Herr Jesus der Messias ist. Denn die Religiösen jener Zeit, ja, denen war ja vollkommen klar, dass wenn ein Aussätziger von einem unheilbaren Aussatz geheilt wird, dass ein solches Wunder nur der Messias allein vollbringen kann. Und er hatte ja bereits zuvor einen Aussätzigen geheilt. Wir erinnern uns an Lukas Kapitel 5, und das war ein an unheilbaren Aussatz Erkrankter. Und auch in diesem Fall befahl der Herr Jesus, Lukas Kapitel 5, Vers 14, da befahl der Herr Jesus, geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat. Ja, wie Mose befohlen hat. Auch hier wieder die schlichte Aufforderung zum Gehorsam, dem mosaischen Gesetz gegenüber. Aber damit nicht genug. Denn es geht ja dann noch weiter. Geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ihnen, das heißt den Priestern zum Zeugnis. Die Priester sollten Zeugen der Vollmacht des Herrn Jesus werden. Und hatte es schon dort den Priestern förmlich die Sprache verschlagen, aufgrund des messianischen Wunders an einem Aussätzigen, so sollten sich nun 10 auf den Weg machen, um zu berichten, dass sie von diesem Mann aus Nazareth geheilt wurden. Jeder, ob aussätzig oder Priester, hätte hier eigentlich erkennen müssen, dass der Herr Jesus der Messias sein muss. Niemals zuvor war ein Mann in dieser Kraft und mit dieser Vollmacht aufgetreten, auch kein Mose und auch kein Elia. Nein, einzig dieser Mann aus Nazareth. Dieser Jesus, er öffnete die Augen eines Blindgeborenen. Er heilte Gelähmte und reinigte Menschen von ihrem Aussatz. Er trieb allerlei Dämonen aus, sogar taubstumme Dämonen. Und er erweckte sogar Tote zum Leben. Und das alles geschah zum Zeugnis seiner Vollmacht, zum Beweis seiner Gottessohnschaft, so dass niemand eine Entschuldigung hatte, um nicht an ihn zu glauben. Die Beweislast war schlichtweg enorm. Aber verlassen wir diesen Gedanken und widmen wir uns dem zu, der den Herrn Jesus in vollem Umfang als seinen Herrn und Heiland erkennen durfte. Die Verse 15 und 16. Zurück ins Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 15 und 16. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jetzt erst erfahren wir, dass zumindest einer der 10 Aussätzigen ein Samariter war. Einer von den Juden verhasster Bewohner Samarias. Wir erinnern uns, dass sich diese Begegnung ja im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa abgespielt hatte. Und der Jesus, er hat natürlich gewusst, dass sich unter den Aussätzigen auch zumindest ein Samariter befindet. Und doch unterscheidet der Herr Jesus gar nicht. Und er befiehlt allen 10, zu den Priestern zu gehen. Nun, warum erwähne ich das noch einmal? Ja, wo verrichteten denn die Priester ihren Dienst? Im Tempel von Jerusalem. Das heißt, der Herr Jesus, er schickt die Aussätzigen nach Jerusalem, und zwar ohne jede Ausnahme. Der Samariter hätte ja auch sagen können, halt, ja? Ich bin ein Samariter. Nach Jerusalem, da bringen mich doch keine 10 Pferde. Ich gehe doch nicht zu denen, die mich ohnehin schon ablehnen und nichts mit mir zu tun haben wollen. Selbst wenn ich gesund wäre, bin ich in deren Augen ja ein Ausgestoßener. Jerusalem? Nein. Ich gehe stattdessen nach Sichar oder auf den Berg Gerizim. Da irgendwo in Samaria, da finde ich auch einen Priester. Und letztlich ist es doch egal, wo ich das Opfer darbringe. Letztlich ist es doch egal, wo ich dem Herrn, ja, die Ehre erweise. Nein, das ist eben nicht egal. Es gibt nicht mehrere Wege zu Gott. Es gibt nicht mehrere Wege, um Gott die Ehre zu geben. Es gibt nicht mehrere Anbetungs- oder Opferstätten. Und es gibt auch nicht mehrere Mittler. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen wahrhaftigen Glauben. Es gibt nur einen Mittler. Es gibt nur einen Herrn und Gott. Es gibt nur ein Kreuz. Und es gibt nur eine würdige, Gott wohlgefälliges Opfer. Es gibt nur eine Wahrheit. Jesus Christus allein. Und das lehrt uns, dass sich niemand hinter seiner Religion oder hinter seiner Tradition oder auch seinem persönlichen Glauben verstecken kann. Nein, sondern ein jeder ist aufgefordert, hier an den Gott der Bibel zu glauben und seinem Wort zu folgen. Jeder ist aufgefordert, ans Kreuz zu gehen, dort zu diesem Opfer und auch nur dorthin. So wie es dieser Samariter hier tat. Er macht sich tatsächlich auf den Weg nach Jerusalem. Obwohl der Weg nach Samaria der kürzere, der bequemere und für ihn auch einfachere Weg gewesen wäre. Aber damit nicht genug. Während seines Weges erkannte er, dass er tatsächlich von seinem Aussatz geheilt war. Ja, und was passiert jetzt? Hatte er nicht den ausdrücklichen Befehl erhalten, sich den Priestern zu zeigen? Hatte er nicht die glasklare, unmissverständliche Anweisung, sich dem Gesetz unterzuordnen und nach Jerusalem zu pilgern? Und was lesen wir hier stattdessen? Er aber kehrte wieder um. Er hat Jerusalem nie erreicht, bevor er in Jerusalem war, ja? Er aber kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war. Das ist wahrlich ein dicker Hund. Der Mann ist doch schlichtweg ungehorsam. Der Mann ist gesetzlos. Er widersetzt sich dem ausdrücklichen Befehl des Herrn Jesus. Ja, wieder so richtig typisch. Was will man von einem Ausländer auch anderes erwarten? Aber wie heißt es bereits im Alten Testament, zum Beispiel beim Propheten Hosea Kapitel 6, Vers 6? Hosea Kapitel 6, Vers 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Und der Herr Jesus, er zitierte genau diese Stelle aus dem Propheten Hosea, als er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sprach. Ja, gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich ja so viel auf das Gesetz einbildeten und auf ihren Opferdienst. Und zu denen sprach er, geht hin und lernt. Und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ja, seinen Gehorsam hatte der Samariter bereits bewiesen, als er sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Und das auch noch als bei den Juden verhasster Samariter. Aber jetzt beweist dieser Mann, worauf es wirklich ankommt. Nämlich auf die rechte Gotteserkenntnis und auf die Liebe. Und diese Erkenntnis lässt ihn umkehren. Umkehren, weg von diesem Weg der Gesetzlichkeit, weg von dem Weg zu den Priestern, weg von dem Weg der Religion, hin auf den Weg der Gnade, hin zu Jesus Christus. Nicht, weil das Gesetz falsch ist, oh nein, sondern weil er erkannt hat, auf wen das Gesetz hinweist und wer für ihn das Gesetz erfüllen wird. Ja, dieser Mann, er musste nicht mehr nach Jerusalem. Warum nicht? Weil der Glaubende nicht mehr nach Jerusalem muss. Da nun ja der Herr Jesus selbst in seinem Herz wohnt und er sich in Jesus Christus an den himmlischen Vater wenden kann, völlig egal, wo er sich befindet. Dafür musst du nicht nach Jerusalem, dafür musst du nicht in die Zionshalle und so weiter und so fort. Er musste nicht mehr zu den Priestern. Er musste nicht mehr zum Tempel. Da der Herr Jesus sein Opfer und sein Priester ist, sein Mittler, sein Stellvertreter, sein Fürsprecher. Und der Samariter selber, er bringt sich jetzt dem Herrn Jesus als Dankopfer dar, ja, indem er zu seinen Füßen niederfällt. Vers 16, da warf er sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das ist jetzt das wahre, gebührliche, wohlgefällige Opfer, sich hinzugeben an den einzig wahren und würdigen Hohepriester vor den Füßen des Herrn Jesus, vor den Füßen des Kreuzes. Und damit praktiziert der Samariter praktisch das, was auch im Römerbrief geschrieben steht. Und das jetzt noch vor Golgatha, ja? Also ich denke, das Geschehen hier, das ist eine Vorschattung auf das, was dann nach Golgatha eigentlich eine Selbstverständlichkeit werden sollte. So wie es der Römerbrief sagt, in Kapitel 12, Vers 1. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ja, das ist es. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Diese Barmherzigkeit Gottes wurde dem Samariter zuteil getan. Ja? Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt. Ja, eben nicht mehr irgendwelche Turteltäubchen und was weiß ich nicht was alles. Nein, eure Leiber darbringt. Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Oh ja, an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Und ich möchte betonen, dass es sich ja hier um eine wahre Begebenheit handelt. Ja, das ist kein Gleichnis. Nein, das ist eine wahre Begebenheit. Und doch scheint es zugleich ja wie so eine prophetische Metapher, ja ein Vergleich zu sein, der uns aufzeigen will, dass die Juden, ja hier die neun anderen, dass die Juden sich immer noch auf den Weg des Gesetzes befinden. Wohingegen die Heiden hier, dieser Samariter, der Gnade Gottes teilhaftig wurden. Und bereits auf diesem Weg der Gnade, wo die anderen neun noch auf dem Weg des Gesetzes sind, um den Priestern die gebotenen Opfer des alten Bundes darzubringen, bereits auf diesem Weg der Gnade gibt sich dieser Samariter mit Leib und Seele dem Herrn hin, in Liebe und Dankbarkeit und preist Gott mit lauter Stimme. Ja, er war schlichtweg ergriffen und überwältigt aufgrund der Gnade und seiner ihm geschenkten Gotteserkenntnis. Er kommt über den Gehorsam und über die Gnade zum wahren Glauben, was sich in seinem Lobpreis und seinem Dank erweist. Und wohl dem, der noch loben und danken kann. Ja, auch gleich, ne, wenn wir an den Tisch des Herrn treten oder auch zugleich das Erntedank feiern, sollten wir inbrünstig und aufrichtigen Herzens Gott loben und unserem Herrn von Herzen danken. Dieser Aussätzige hier, dieser Samariter, er darf schlussendlich darüber frohlocken, dass er nicht nur von seinem körperlichen Aussatz gereinigt wurde, sondern dass ihm auch sein geistlicher Aussatz genommen wurde. Dass er an Geist und Seele geheilt wurde und dass er den Messias noch viel, viel inniger hat erkennen dürfen, als dass er es sich in seinen kühnsten Träumen hat ausmalen können. Und da, wo die anderen noch auf dem Weg nach Jerusalem sind, hin zum Tempel und den Priestern, hat dieser sinnbildlich gesprochen, ja, erkennen dürfen, dass der Herr Jesus für ihn bereits im Tempel war. Dass der Herr Jesus für ihn bereits den Vorhang durchschnitten hat. Dass der Herr Jesus für ihn bereits den Weg frei gemacht hat zum himmlischen Vater. Und dass der Herr Jesus all die gebotenen Opfer des alten Bundes vollbracht hat. Es bedurfte keiner Bestätigung und keines Opfers mehr. Der Herr Jesus, er ist ja auf dem Weg für ihn, für uns. Der Herr Jesus, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um alles zu vollbringen und alles zu erfüllen. In Jesus Christus wird dem ganzen Gesetz Genüge getan. Oder wie es im Römerbrief auch geschrieben steht, Römer Kapitel 10, Vers 4. Denn Christus Jesus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Und ist das nicht gewaltig? Was für eine Befreiung, welch eine Gnade, wenn man auf dem Weg des Gesetzes, wenn man auf dem Weg der Werke und der Tradition die vollumfängliche Gnade erkennen und erfassen darf. Ja, für die anderen neun war der Herr Jesus vielleicht ein Prophet, ein Wohltäter, ein Lehrer und Wunderheiler, ein lieber, netter, herzensguter Mann. Dieser Samariter hingegen erkennt in Jesus seinen Erlöser und den menschgewordenen Gott. Und diese Tatsache, ja, die kann doch nur in den Dank und in die Anbetung führen, wie wir es hier gelesen haben. Und nachdem dieser Fremdling Gott von ganzem Herzen pries und dem Herrn Jesus inniglich dankte, da heißt es dann in Vers 17, Vers 18, da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Gute Frage. Der Herr Jesus hatte die doch selber nach Jerusalem geschickt, ja? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Das erinnert uns an Psalm 50, Vers 15, den ich bereits zitiert habe. Ruft mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und genau das hat der Samariter hier getan. Und wo geht er hin? Dann geht's hier weiter. Nein, alle 10 sind rein geworden. Ja, das heißt von ihrem körperlichen Leiden, dem Aussatz geheilt. Aber nur einer. Nur einer ist darüber hinaus auch an Geist und Seele geheilt worden, da er über den Gehorsam zum Glauben kam, wie es Vers 19 betont. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Ja, wohin? Steh auf und geh hin. Vorher hat er noch die Anweisung erhalten, geh nach Jerusalem. Und jetzt? Egal. Egal wohin. Gott wohnt in dir. Du bist jetzt selbst ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Jesus ist bei dir. Du kannst hingehen, wohin du willst. Du bist ein Kind Gottes. Du musst nicht mehr in den Tempel. Du musst nicht mehr nach Jerusalem. Du bist selbst ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Und die Bibel, sie sagt es in aller Deutlichkeit. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Und hier geht es natürlich um den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und Glauben bedeutet auch zu vertrauen. Ja, zu vertrauen, dass das, was der Herr Jesus sagt und tut, die vollumfängliche und absolute Wahrheit ist. Und so führt uns der Glaube an Jesus Christus in die rechte Gotteserkenntnis und in den Dank. Einer von 10 kam zu dieser Gotteserkenntnis. Er kam zu der Erkenntnis, dass nicht Priester, Opfer und Werke ausschlaggebend sind, sondern dass er alles der Gnade Gottes zu verdanken hat. Er kam zu der Erkenntnis, dass nicht Religion zu Gott führt, sondern das Evangelium Gott zu uns führt, in seinem Sohn Jesus Christus. Und er weiß, dass zum Bitten und Flehen auch das Danken gehört. Er weiß, der Herr Jesus, er hat mein Gebet über die Maßen erhört. Er weiß, ohne Jesus, da stände ich immer noch als Aussätziger, als Ausgestoßener und Verachteter am Rande des Dorfes und im Abseits der ehrenwerten Gesellschaft. Er weiß, wem er sein neues Leben zu verdanken hat. Und so nahm auch er sich jetzt die Zeit zur Umkehr und zum Danken, wo doch der Herr Jesus sich zuvor Zeit für ihn genommen hatte. Und fragen wir uns abschließend dahingehend, wie viel Zeit? Wie viel Zeit verbringen wir für das Bitten und Flehen und wie viel Zeit für das Danken und Loben? Und nicht nur heute am Erntedankfest und im Zuge des Abendmahls sollten wir uns alle, und ich fasse mir an der eigenen Nase, sollten wir uns alle noch viel, 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 viel mehr Zeit nehmen, um Gott die Ehre zu geben. Denn er hat Großes an mir und dir getan, hat er doch auch uns geheilt von dem Aussatz der Sünde und in die rechte Gotteserkenntnis geführt. Der Herr segne euch. Amen.